Ja, der heutige Sonntag, der heißt Okuli und wir haben aus dem Psalm 25 passend zu diesem Sonntag schon ein paar Verse gehört. Eine zentrale Aussage steht dort, da heißt es, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist so der Gedanke, der uns an diesem Sonntag bewegen und beschäftigen soll. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich glaube, dass das ja eigentlich so unsere Motivation ist, dass wir uns das wünschen, dass wir das wollen. Auf den Herrn sehen, schauen, was er uns zu sagen hat durch sein Wort, das ernst nehmen in unserem Leben, ihm versuchen nachzufolgen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und trotzdem, denke ich, haben wir das alle in unserem Leben schon erlebt, dass wir Schritte gegangen sind und dass wir dann hinterher diese Schritte, diese Wegstrecke, die wir gegangen sind, in Frage gestellt haben. Ich erinnere mich an eine Freizeit, die wir als Gemeinde, also nicht hier in Jena, die eine Gemeinde gemacht hat, war alles geplant, alles wunderbar, das Haus war bestellt und gemietet. Und ich erinnere mich ganz konkret an ein Ehepaar. Er kam aus einem stressigen Beruf, kam da abends an, kam in sein Zimmer oder die Familie kam da in ihr Zimmer und dann war die Lage nicht gut und das Bett war nicht gut und es hat geknarrt und das Zimmer war zu eng. Und sie haben gerade mal die erste Nacht überstanden und sind relativ ärgerlich am nächsten Morgen wieder abgezogen. Ein eingeschlagener Weg, der ganz anders dann geendet hat, als das ursprünglich gedacht war. Vielleicht mag einem das mit einem Studienplatz, mit einem neuen Arbeitsplatz auch so gehen. Da sind der Chef, die Kollegen, die Arbeit plötzlich ganz anders als erwartet. Und dann stellt man auch die Frage, kann das denn so sein? Ist das denn so richtig? Habe ich den richtigen Weg eingeschlagen? Habe ich da richtig gesehen und gehört? Und ein ganz drastisches Beispiel hatte ich mal mitbekommen auf einer Missionskonferenz. Da erzählte, ich weiß nicht, ob es der Missionsleiter war, auch von einem Ehepaar, die sich lange Zeit vorbereitet haben, was man halt so macht, wenn man in die Mission geht, in eine Arbeit im Urwald, in relativ einfachen Verhältnissen, Bibelschule, Sprachen lernen, Vorbereitung für die Kultur. Da gehen ja manchmal wirklich Jahre ins Land, bis so jemand dann wirklich ausgebildet ist und vorbereitet ist. Und das Ehepaar kam am Einsatzort an, sah diese einfachen Verhältnisse und drehte auf dem Absatz um und ist wieder nach Hause gefahren. Also ich will es nicht übertreiben, die waren sicherlich ein paar Tage da, aber die Entscheidung war ganz schnell gefallen, dass man diesen Weg so nicht gehen kann, nicht möchte. Woran liegt das? Nicht richtig hingehört? Ist das eine Charakterfrage? Manche Menschen sind sehr optimistisch, manche sehr eher pessimistisch orientiert oder in ihrer Ausrichtung zunächst mal. Einfach mangelnde Information, mangelnde Vorbereitung auf das, was da auf einen zukommt. Ich denke, da kann man in unterschiedliche Richtungen denken. Ich möchte einen Text aus dem Alten Testament heute uns lesen, so ein paar Gedanken dazu sagen, wo es auch um einen Weg geht, der dann auch wieder abgebrochen wurde. Es geht um den Weg des Volkes Israels durch die Wüste. Man kommt nach Gottes Verheißung dort an dem Ziel oder nahe dem Ziel an, im verheißenen Land oder an die Grenzen zum verheißenen Land. Und dann werden Kundschafter in dieses Land geschickt. Und da möchte ich jetzt aus diesen Kapiteln 4. Mose, aus den Kapiteln 13 und 14 jeweils ein paar ausgewählte Verse lesen dazu. Zunächst die Erkundung des Landes. Der Herr sagte zu Mose, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn, er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Das zunächst mal die Ausgangssituation. Man steht mit dem gesamten Volk an der Grenze des Landes, das Ziel schon relativ deutlich vor Augen. Gott redet in diesem Fall zu den Leitern des Volkes oder zu dem Führer, zu Mose und Aaron. Und die Aussage ist eigentlich ganz klar, sende Leute aus, damit sie das Land erkunden, sende Botschafter aus, die gucken, dieses Land, das ich dem Volk Israel geben will. Eigentlich eine ganz klare Aussage. Sende Boten, schaut euch das an, was ich für euch ausgesucht habe. An dieser Aussage ist eigentlich erstmal kein Zweifel. Und es ist nicht irgendjemand, der da geschickt wird, den Mose da auswählt und rüberschickt. Aus jedem Stamm, damit auch wirklich die breite Masse vertreten ist, aus jedem Stamm auch nicht irgendjemand, sondern die 7 Ältesten, heißt es hier. Also die Männer, die offensichtlich wahrscheinlich Vertrauen hatten unter ihrem eigenen Stamm, die auch Erfahrung mitbrachten. Diese Männer werden ausgeschickt. Dann etwas später wird von der Rückkehr berichtet. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast. Und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark. Und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anaks-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das war dann der Bericht, als die 12 Kundschafter zurückkamen. Sie haben das Land gesehen, also wenn man sich das auf der Karte anguckt, das war wahrscheinlich eine längere Tour, die gemacht haben, das war nicht in so ein paar Stunden erledigt. Die sind da richtig ausführlich, gründlich durchgezogen durch diese ganze Gegend. Und das Ergebnis, was sie mitbringen, die Aussage, das finde ich eigentlich erstmal ganz wichtig festzuhalten. Es ist wirklich das Land, es ist wirklich so, wie Gott das versprochen hat. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das steht an erster Stelle, das war ihnen bewusst. Sie hatten dann Früchte mitgebracht aus dem Land, haben die vorgezeigt, um den anderen, die eben nicht drüben waren, das deutlich zu machen. Gottes Verheißung ist wahr geworden. Das, was Gott gesagt hatte, stimmt wirklich. Das Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber, und dann geht's weiter. Und dann sind in diesem Land noch Sachen, von denen Gott nicht geredet hatte, ursprünglich. Da treffen sie auf Menschen, auf Umstände, die, ich weiß es nicht, nicht erwartet waren. Konnte man das nicht erwarten, dass das Land bewohnt war? Dass ein Land, das so gut ausgestattet ist, das so fruchtbar ist, dass in diesem Land nicht auch andere Menschen sich heimisch gemacht haben. Und dann wird aufgezählt, die Anaks-Söhne und die Amalekiter, Hethiter. Ein Problem nach dem anderen taucht auf. Egal in welche Richtung in diesem Land man schaut, überall sitzt in Form eines anderen Volksstammes ein Problem. Haben Sie mit einer problemlosen Übernahme gerechnet? Haben Sie damit gerechnet, dass die Verheißung, die Gott hier gibt, einfach so, ohne Mühe, ohne Arbeit, ohne Schwierigkeiten unter Umständen eintritt? Offensichtlich. Sie sind offensichtlich überrascht von dem, was Sie da sehen, von den Größen der Städten, von der Macht der Menschen, die dort leben. Und dann geht in dieser Geschichte die Diskussion los. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief: Wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und da geht dann das Überlegen, das Diskutieren, das Fragen, das Hin und Her los. Das sind 12 Menschen, die haben alle genau das Gleiche gesehen. Aber die Einschätzung von dem, was sie gesehen haben, ist völlig unterschiedlich. Die einen sagen, ja, ist okay. In der Beurteilung, dass dieses Land wirklich so wunderbar und fruchtbar ist, wie Gott das versprochen hat, waren sie sich noch einig. Aber das, was sie dann sonst noch sehen, das spaltet sie doch auf. Die einen sehen die Probleme schwerpunktmäßig und die anderen sehen vielleicht die Chancen, schauen mehr auf das, was Gott da verheißen hat oder auf das, was versprochen ist. Wir können das Problem lösen, wir können das Problem nicht lösen. Diese beiden Meinungen standen gegeneinander und in dieser Diskussion, und dann geht's ja hier noch weiter in dem Text, dann hat man so den Eindruck, dass dann die Fantasie mit dem einen oder anderen auch durchgeht. Da waren die Völker, da waren befestigte, große Städte, aber dann heißt es plötzlich, und sie, also diese Botschafter, die Den pessimistischen Blick hatten. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Man erlebt, man sieht das Gleiche und kommt zu unterschiedlichen Einschätzungen in dieser Geschichte. Ich habe mich gefragt, als ich das so gelesen habe, naja, was wäre ich denn für ein Kundschafter gewesen in dieser Situation? Welchen Bericht hätte ich denn gegeben? Welchen Bericht hätte ich denn unterstützt? Die Völker sind uns überlegen, lasst alles wieder zusammenpacken und nach Ägypten zurückziehen, aufgeben. Die Völker sind uns überlegen, wir müssen uns gut vorbereiten, da gehört viel Planung dazu. Die Völker sind uns überlegen, aber nicht so stark wie unser Gott. Lasst uns losgehen. Ich bin zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, wo ich da wirklich dazugehört hätte. Was wäre ich für ein Kundschafter gewesen? Welchen Rat hätte ich dem Volk gegeben? Und im Hinterkopf sollte man immer noch haben, ja, könnte es nicht sein, dass Gott irgendwann mal gesagt hat, das ist das Land, in das ich euch führen will, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Man hat so einen Eindruck im Laufe der Diskussion, so wie das hier in dem Text geschildert wird, dass diese Perspektive so ein bisschen in den Hintergrund tritt und die Frage nach den offensichtlichen Problemen, die auf jeden Fall da waren, das ist überhaupt keine Frage, dass die in den Vordergrund getreten ist. Wer kann das den Menschen verdenken? Die Konsequenz im Endeffekt daraus, das Volk vertraut Gott nicht mehr. Ich lese im Kapitel 14 weiter. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Auch den Satz, den muss man mal so richtig zur Kenntnis nehmen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden unter uns, der mal eine ganze Nacht geweint hat? Ich glaube, dann kann man nachvollziehen, wenn man mal so einen Grund hatte, sich mal so sehr Sorgen gemacht hat, was das für die Menschen bedeutet haben mag. Die haben nicht leichtfertig gemurrt. Die hatten wirklich Angst. Die waren am Ende. Sie haben die ganze Nacht geweint. Und die Konsequenz davon, alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Das ist jetzt neu. Früher haben sie immer gesagt, wären wir doch in Ägypten gestorben oder würden wir doch dahin zurückgehen. Und jetzt kommt die Wüste noch dazu, die ja vorher auch immer so fürchterlich war. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus, wir wählen uns einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Warum will Gott uns in dieses Land bringen? So eine Frage, Stichwort Milch und Honig. Das hatte Gott seinem Volk eigentlich versprochen. Aber offensichtlich ist das nicht mehr so wirklich im Blick in dieser Situation. Vier Personen, vier dieser Männer werden uns jetzt besonders geschildert, wie sie in dieser Situation sich verhalten. Auf der einen Seite Mose und Aaron. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Mehr steht da nicht. Ich glaube nicht, dass das Unterwerfung war oder sowas, sondern eher eine Formulierung, dass sie sich auf die Erde geworfen haben, um zu beten, um zu Gott zu rufen, um das vor dem Volk auch deutlich zu machen, dass das jetzt ihr Ansprechpartner ist. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Endlich sagt's mal wieder jemand. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Gott selbst muss eingreifen, nachdem Josua und Kaleb eigentlich sich mutig zu dem bekannt haben, was sie von Gott wussten oder was Gottes Zielrichtung offensichtlich entsprach. Der Herr sagte zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und meiner Fürsorge gegeben? Warum verlieren die Israeliten? Warum verlieren wir, ich, oft das Ziel aus den Augen? Warum ist das so schwer? Ich entdecke das in meinem Leben doch auch. Da macht man Erfahrungen mit Gott und dann steht man eine gewisse Zeit später vor einer ganz ähnlichen Fragestellung und plötzlich scheint das alles vergessen zu sein, was man irgendwann mal gehört hat, vielleicht sogar erlebt hat, was man weiß, was man zu jeder Zeit bekannt hätte und anderen gesagt hätte: Ja, das glaube ich von ganzem Herzen. Die Kundschafter haben mit ihrem Bericht abgeschreckt. Die Umstände, die offensichtlich herrschten, haben abgeschreckt und sie sind groß und wichtig geworden. Der Mose, wir haben ihn schon gesehen, wie er auf seinem Angesicht lag oder wie er auf dem Boden lag. Mose bittet für das Volk: Weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast. Der Herr antwortete: Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Aber so gewiss ich lebe und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Als ich das so gelesen habe, musste ich auch denken an die Geschichte, die das Volk Israel schon hinter sich hat. Und dass der Unterschied vielleicht zwischen dem Volk und den Ägyptern, wo sie herkamen, gar nicht so groß ist. Die Ägypter haben sich gegen Gottes Wege auch aufgelehnt und wollten das Volk Israel nicht ziehen lassen. Und Gott hat 10-mal ganz streng mit ihnen reden müssen durch die Plagen in Ägypten. Und auch hier in gleicher Weise, obwohl es ja eigentlich Menschen sind, die an Gott glauben, die Gott nachfolgen wollen, die Gott wirklich ernst nehmen. Und auch hier eigentlich genau das gleiche Verhaltensmuster, dass an den Stellen, wo es schwierig wird, menschlich vielleicht nicht mehr so einsichtig ist, schwer nachvollziehbar ist, dass da genau der gleiche Unglaube offensichtlich herrscht wie bei jedem Menschen. Also eigentlich nichts Besonderes. Auch die, die Gott kennen, die ihm nachfolgen, sind nicht besser oder nicht anders als alle anderen Menschen. Sie haben die gleichen Zweifel, sie haben die gleichen Probleme mit dem Gehorsam und mit der Nachfolge. Und dann sagt Gott noch: Nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Sein Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. In den Ebenen aber bleiben die Amalekiter und Kanaaniter wohnen. Morgen kehrt ihr um und zieht wieder durch die Wüste zum Schilfmeer zu. Das war dann für die nächsten 40 Jahre erstmal Gottes letztes Wort in dieser Geschichte. Diese 180 Grad Umkehr, von der immer wieder die Rede war, jetzt war es plötzlich soweit. Jetzt hat Gott sein Volk an der Stelle wirklich beim Wort genommen, hat gesagt: Na, wenn ihr in die Richtung wollt, dann zieht doch erstmal wieder nach Ägypten. Und dann sind sie in der Wüste umhergeirrt. Und nur der eine, von dem Kaleb ist die Rede, in dem ein anderer Geist gewesen wäre und den Gott für treu befunden hat, offensichtlich. Das Blatt wendet sich. Und sie müssen zurück. Die Israeliten, die lebten in einem großen Traum. Sie lebten in diesem Traum, dieses verheißene Land, das von Milch und Honig fließt, zu erreichen. Aber sie haben es nicht mit eigenen Augen gesehen. Sie haben es nicht mit eigenen Augen erlebt. Es ist nicht Wirklichkeit geworden. Und ich glaube, das ist für mich, für uns eine Mahnung. Diese Geschichten des Alten Testamentes sind uns ja gegeben, damit wir erkennen, wie Gott manchmal mit Menschen handelt. Und ich glaube, es wird ja bildlich für uns eine ganze Menge deutlich an diesen Verhaltensweisen der Menschen und auch an der Verhaltensweise Gottes. Wir können an diesem Text sehen, dass wir als Menschen einfach noch begrenzt sind. Paulus würde sagen, wir leben im Fleisch, wir sind einfach noch Sünder, wir haben noch unsere Probleme mit der Nachfolge und mit dem Gehorsam. Wir sind Menschen, das ist längst nicht perfekt in unserem Leben. Wir sind Menschen, die in einem Kampf stehen. Und es gibt Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, die sind unwahrscheinlich umkämpft sogar, wo manche Frage im Raum steht. Paulus redet da von einer geistlichen Kampfführung. Er ruft die Christen auf, eine geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Und er redet da ja doch schwerpunktmäßig vom Gebet, von der Auseinandersetzung in solchen Kämpfen, in solchen Fragen des Alltags. Dass wir uns im Gebet in der Nähe Gottes mit solchen Fragestellungen, mit solchen Fragen und Anfeindungen oder Anfechtungen unseres Lebens auseinandersetzen sollen. Diese Waffenrüstung anzuziehen und wirklich zu versuchen, zu widerstehen und mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft auf seinem Weg, in seiner Spur zu bleiben, was den Israeliten hier in dieser Geschichte offensichtlich nicht gelungen ist. Wir kämpfen, so sagt Paulus das, gegen Mächte der Finsternis. Das sind Festungen, das sind Bollwerke, gegen die man ankämpfen muss. Den richtigen Blick zu bewahren, ich glaube, das ist in unserem Leben oft gar nicht so einfach. Ich glaube, da gibt es so manche Festung, die einzunehmen ist. Da ist so manches in meinem Denken, wo man gegen angehen kann, wo man gegen angehen muss. Dass in meinem Denken, in meinen Sinnen etwas ist, was es mir schwer macht, Gott zu vertrauen, was es mir schwer macht, das, was er mir in seinem Wort in der Bibel sagt, wirklich anzunehmen und ernst zu nehmen. Da ist manches in meinem Kopf, was mir einreden will, dass das ja nicht stimmen kann und dass Gott in meinem Kopf zum Lügner macht, obwohl er doch klar geredet hat, wie auch in dieser Geschichte mit den Israeliten. Von Seiten Gottes war es eigentlich klar. Und trotzdem waren da viele, viele Fragen und viele Zweifel. Was soll man dagegen tun? Was hätten die Israeliten tun können in dieser Situation? Ich finde das gar nicht so einfach. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach auf unser Denken, auf die Art und Weise, wie wir mit Fragestellungen umgehen, zu achten. Unser Denken immer wieder vor Gott zu prüfen. Ich habe da über manches nachgedacht, wo wir auch in der Gemeinde überlegt haben und diskutiert haben. Das lässt sich sicherlich nicht von diesem Text so direkt übertragen, wie man das vielleicht möchte. Die Israeliten wussten ganz klipp und klar, was der Wille Gottes war. Wir wissen das oft nicht so eindeutig. Wir haben da so unsere Meinung, unsere Vorstellung. Aber bei manchen Entscheidungen, die wir treffen müssen, da wird geredet und überlegt und Bibel gelesen und gebetet. Und trotzdem ist es selten oder nie so, dass einer aufsteht, Wort des Herrn, ich weiß genau, was jetzt zu tun ist. Von daher ist es vielleicht doch anders. Und trotzdem glaube ich, dass wir durch solche Texte aufgefordert sind, wirklich unser Vertrauen auf Gott zu setzen, ihn wirklich von ganzem Herzen ernst zu nehmen. Und gerade unser Denken, das ist doch ein Raum, der sehr umkämpft ist, wo Unglaube oder Zweifel im Endeffekt ja anfängt, wo sich Lügen in meinem Denken breit machen, einfach weil ich Gedanken gut aufnehme, kritiklos, gedankenlos aufnehme und mich davon prägen lasse. Auf unser Denken zu achten, die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, vom Wort Gottes her hinterfragen und überdenken. Auch da findet man vielleicht nicht immer die passende Antwort. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, sich diese Fragen immer wieder zu stellen. Was könnte denn Gott dazu sagen? Wie denken wir über unser Handeln? Jemand hat so diese Reihenfolge mal aufgestellt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal. Ich glaube, von Luther oder so ähnlich hat er erst mal gesagt, unser Denken, unser Leben ist wie ein Pferd. Das wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Aber geritten wird es von jemandem. Passen wir auf unser Denken, auf die Art, wie wir denken, wie wir Fragen und Probleme angehen und überdenken. Aber passen wir auch auf, wie wir über Gott denken. Vor einiger Zeit war die Eta Linnemann hier eingeladen in Jena. Das ist dann leider ausgefallen wegen Krankheit. Ich habe sie vor vielen Jahren mal bei einem Vortrag gehört. Und sie hat das mal so erzählt, wie ihr in ihrem Glauben ihr Studium, ihr Theologiestudium sehr, sehr zur Anfechtung geworden ist. Einfach weil da so unendlich viele Dinge auf sie eingeströmt sind, die ihren Glauben hinterfragt haben und die so viel Zweifel in ihrem Herzen gesät haben. Ja, ist das jetzt noch, von wem ist denn das geschrieben und hat Jesus das wirklich gesagt? Und das, sie hat das dann so beschrieben, ja, ich saß dann morgens in meiner stillen Zeit, eigentlich wollte ich das ja machen, aber in jedem Vers kamen diese Fragen, ja, kann ich das noch ernst nehmen und darf ich das noch glauben und von wem ist denn dies jetzt und von wem ist jenes geschrieben? Bei allem Nachdenken und Forschen über das Wort Gottes, das ist wichtig, das will ich jetzt hier auch sagen, aber es ist wichtig, dass es einfach seine Stellung und seine Autorität für unser Leben behält. Wie denken wir über Gott? Nehmen wir ihn ernst? Und ich glaube, an dieser Geschichte, an vielen anderen Geschichten und aus unserem Leben kennen wir das sicherlich auch, dass diese Erlebnisse, die man manchmal hat, gar nicht so diese entscheidenden oder veränderten Einflüsse auf unser Leben haben. Auch hier in dieser Geschichte kann man das sehen. Das Volk hat so viel Erfahrungen gemacht mit Gott. Sie haben immer wieder erlebt, dass Gott eingreift, dass er führt, dass er vielleicht sogar Wunder tut. Aber mit jeder neuen Situation ist das alte Fragen wieder da. Das Denken ist eben doch oft ganz anders geprägt, von ganz anderen Erfahrungen her geprägt. Und ich fand diese eine Formulierung eigentlich sehr schön und das hat mich an Paulus noch einmal erinnert. Der Kaleb wurde uns so beschrieben als einer, der Gott vertraute, weil in diesem Mann ein anderer Geist am Werk war. In ihm hat ein anderer Geist gewirkt. Und ich glaube, diese Veränderung oder diese Einstellung, wie sie Kaleb offensichtlich hatte, um die muss man vielleicht auch immer wieder kämpfen oder die muss man sich wünschen oder erarbeiten. Paulus drückt das im Römerbrief mal anders aus. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist. Oder nach einer neueren Übersetzung nochmal, wir richten unser Denken nicht mehr länger nach dieser Welt, sondern lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Willen ist. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Und diese Prägung, die dafür nötig ist, die kriegen wir durch die Bibel, die wir lesen. Durch die Gedanken, die wir dadurch aufnehmen. Das prägt unser Denken, das erneuert unsere Gesinnung, das stellt vielleicht das eigene Denken, das eigene Handeln in Frage. Und durch diese Erneuerung, ja, werden wir geprägt, werden wir umgestaltet und dann können wir auch erkennen, was dem Willen Gottes wirklich entspricht. Ich möchte einladen, dass wir an dieser Stelle eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben, dass wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Und vielleicht auch, dass wir das so als Gebetsanliegen aufgreifen, dass Gott unser Leben, unser Denken wirklich prägen kann.